Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Lebe wohl in der neuen Heimat. Hienieden sehen wir uns allweg nicht mehr. Aber dort oben werden wir einander wieder antreffen, wo wir ewig beieinander sein können.
Wer in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Schweiz in die neue Welt nach Amerika auswanderte, kam meistens nicht mehr zurück. Wie erfolgreich aber waren die Auswanderer in Übersee? Dieser Frage hat sich der Historiker Max Baumann gewidmet. Über 20 Jahre hat er diesseits und jenseits des Atlantiks recherchiert. Hören Sie dazu Kontext mit Sabine Bitter. Die Schweiz war im 19. Jahrhundert ein Auswanderungsland. Tausende von Menschen verließen damals die Schweiz, um sich in den Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Existenz aufzubauen. Der Historiker Max Baumann ist den Spuren von 130 Frauen und Männern aus dem Aargau gefolgt, die zwischen 1840 und 1860 nach Übersee aufgebrochen waren.
Man kann feststellen, dass im Aargau dreimal ausgewandert wurde, um 1820, zwischen 1845 und 60 und dann nochmals in den 1880er Jahren. Und das war immer dann, wenn eine Wirtschaftskrise bestand und die Leute hungerten und umso mehr dann sich mit dem Gedanken beschäftigten, auszuwandern.
Hunderte von Männern und Frauen wollten Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Region Bruck, etwa aus den Gemeinden Stilli und Villigen, auswandern. Sie litten Hunger, die Kartoffelfäule hatte die Ernten zerstört und ihnen ihr Einkommen genommen. Die neue Eisenbahn hatte das regionale Transportgewerbe auf der Aare, Reuss und Limmat und auf dem Rhein zum Erliegen und viele um Arbeit und Lohn gebracht. Der Historiker Max Baumann hat über 20 Jahre lang akribisch die Geschichte dieser Auswanderer aus dem Aargau erforscht und hat vor kurzem ein Buch darüber veröffentlicht.
Zuerst habe ich natürlich in der Schweiz in den Archiven nachgeschaut, in den Bürgerregistern der Gemeinden, dann in den Protokollen von Gemeinderäten und Gemeindeversammlungen und schließlich in Rechnungen über Erbschaften, die später angefallen sind und die eben einen gewissen Kontakt mit den Ausgewanderten enthielten.
In den USA kamen weitere wertvolle historische Dokumente dazu.
Die andere Seite, das sind die Quellen in Amerika. Ich war an Ort und Stelle in Ohio, in einem Bezirk südlich des Eriesees. Und dort haben außerordentlich viele Ausgewanderte aus dem Kanton Aargau sich niedergelassen. Und das ist dann die andere Seite eben. Wir finden dort Bevölkerungsverzeichnisse, namentlich mit Altersangaben, mit Berufsangaben. Dann gibt es Quellen zu Güterverschreibungen. Man kann also verfolgen, wie jemand begonnen hat und wie er eine Farm aufgebaut hat im Laufe der Zeit. Dann gibt es auch dort Tauf-, Ehe- und Totenbücher und schließlich Inventare und Testamente von Verstorbenen. In meinem Fall hatte ich noch das Glück einer zusätzlichen Quelle, und das war eine deutschsprachige Wochenzeitung, die sehr viele Informationen enthielt, also Nachrufe auf Verstorbene, Inserate und dann Klatsch aller Art, die ein lebendiges Bild der damaligen Zeit gaben.
Der Fremont-Kurier war eine deutschsprachige Wochenzeitung, die Max Baumann unter die Lupe genommen hat.
Da gab es einen deutschen Arzt, der bei seinen Patienten gesehen hat, dass eigentlich ein Bedürfnis bestehen würde, dass die Leute Informationen beziehen konnten, auch Austausch von Mitteilungen. Das war eine Zeitung, die wöchentlich erschienen ist und zum Glück sind etwa 40 Jahrgänge erhalten geblieben, sodass ich diese systematisch durchgearbeitet habe und damit sehr viele Informationen erhalten habe.
Im Mittelpunkt seiner Recherchen stand Kaspar Hirt, ein Müllers Sohn aus Stilli, der 1848 ein erstes Mal in die USA ausreiste.
Zwei ältere Brüder haben die elterliche Mühle übernommen und für den Jüngsten gab es keine Möglichkeit einer Existenz. Er war ein mutiger, initiativer, junger Mann, der fuhr also auf eigene Faust los nach Amerika. Er wusste, dass in Ohio bereits Farmer lebten, die aus der Nachbargemeinde stammten. 1849 kam dann der Gold Rush und Kaspar Hirt zog durch ganz Amerika nach Kalifornien und hat in der Umgebung von Sacramento Gold gegraben. Mit großem Erfolg. Er hatte aber nicht genug, sondern er fuhr dann noch nach Australien, wo man ihm sagte, es habe noch viel mehr Gold. Und das war dann aber ein Flop. Also er ist dann zurückgekehrt, hat nochmals in Sacramento gearbeitet und ist dann in die Schweiz zurückgekehrt.
Das war 1854. Bei seiner Rückkehr nach Stilli sah Kaspar Hirt das wirtschaftliche Elend. Für ihn war klar, dass sein Aufenthalt nur vorübergehend war.
Er war ein Mann, der genau wusste, was er wollte. Er wollte eine Farm erwerben in Ohio, dort, wo er gearbeitet hatte. Und er wollte eine Frau, die Schweizerin war. Und so kam er 1854 zurück, hat den Leuten erzählt, wie es ihm geht. Viele Leute hatten mit dem Gedanken gespielt, allenfalls auszuwandern.
In der vagen Hoffnung, dereinst ebenfalls als erfolgreiche Männer zurückzukehren, auch wenn aufklärende Schriften auf die Gefahren einer Auswanderung nach Amerika hinwiesen.
Amerika ist eine Schule schwerer Prüfungen, harter Entbehrungen und vieler, meist bitterer und niederschlagender Erfahrungen. Amerika ist kein Feenland, wo ewiger Friede und Genuss herrscht, alle Bedürfnisse sich frei, kosten- und mühelos darbieten, kein Ideal, wo alle Menschen im gleichen Grade glücklich und frei sind, wo alles Ordnung, Vernunft und Harmonie ist, wo man keine Gerichte, Priester, Polizei und Soldaten mehr habe und ihre auch nicht bedürfe, kein Paradies, welches alle Bedürfnisse ohne Mühe und Arbeit in größter Fülle darbiete. Es ist das Land des Schweißes und der Arbeit.
Doch die Mund-zu-Mund-Propaganda war stärker als solche Argumente und vor allem
Briefe von bereits Ausgewanderten, also aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis, Leute, die heimschrieben und dann eben zum Teil auch ermunterten, nachzuziehen. Und das war dann besonders verlockend, weil man dann irgendwo hinkam, wo man bereits Leute kannte.
Und da war auch Kaspar Hirt, der zu Hause erzählte, welche Möglichkeiten es in den USA gab und was er seinerseits noch vorhatte.
Und jetzt war da einer, der kannte sich aus, der konnte die Sprache. Und so haben sich 40 Personen entschlossen, mit Kaspar Hirt nach Amerika zu fahren. Für ihn war es eine Rückkehr und aus dem abenteuerlustigen Kaspar Hirt, der Gold suchte, wurde ein Farmer. Ein solider, fleißiger, tüchtiger Farmer, der sich eine neue Existenz in Ohio aufbaute.
Doch von heute auf morgen ging das nicht. Erst mussten die Auswanderungswilligen das Geld zusammenkriegen, Erbschaften regeln, Familienverhältnisse und Liebschaften klären. Manche Tanne im Ortsbürgerwald musste geschlagen und viel Holz verkauft werden, denn nur so waren die Gemeinden Mitte des 19. Jahrhunderts in der Lage, ihren Bürgerinnen und Bürgern, die das Dorf aus wirtschaftlicher Not verlassen wollten, Geld mit auf die Reise zu geben.
Das war tatsächlich eine recht gebräuchliche Art der Finanzierung, dass man eben aus dem Ortsbürgerwald Bäume fällte und die verkaufte. Es gab aber noch andere Möglichkeiten. Jede Gemeinde hatte ein Armengut und die Erträge dieses Armengutes konnte man verwenden für die Auswanderung. Das reichte aber meistens nicht. Es gab Gemeinden, die haben sich sogar verschuldet, haben Darlehen aufgenommen oder, was noch weniger beliebt war. Sie haben Armensteuern erhoben, um solche Projekte eben zu unterstützen.
Denn wer auswanderte, hatte meistens ein existenzielles finanzielles Problem. Der Historiker Max Baumann.
Das waren in erster Linie Leute, die arm waren, die in einem ständigen Existenzkampf lebten, die zum Teil von Armenunterstützung abhängig waren und nun hofften, in Amerika bessere Lebensbedingungen vorzufinden.
Die Gemeinde musste die Auswanderung mittelloser Leute und die damit verbundenen Auslagen bewilligen. Wer seine Heimat verlassen wollte, hatte einen Antrag zu stellen. So bat zum Beispiel eine Frau
um meine Entlassung aus dem bürgerlichen Verbande mit dem schweizerischen Staate sowie um nachträgliche Erlaubnis zur Auswanderung nach Nordamerika nachzusuchen und die nötigen Schritte zu tun, um dies für mich zu erwirken.
Und ein Mann ersuchte um das nötige Reisegeld.
Geehrte Herren, Unterzeichneter ist gesonnen, nächstens nach Amerika auszuwandern und legt daher bei Ihnen die Bitte ein, ihm mit einer Unterstützung entgegenzukommen. Da derselbe bereits einen günstigen Akkord auf 4. Oktober abgeschlossen, so wäre es ihm sehr gedient, wenn demselben in Havre oder New York die Unterstützung zukommen würde. Ich versichere Sie, dass ich von dieser Unterstützung keinen Missbrauch machen werde und bitte Sie angelegentlich, mir den ausgesprochenen Wunsch zu gewähren. Achtungsvoll zeichnet Gottlieb Ritz.
Die Gemeinden bemühten sich, die Auswanderung zu finanzieren, in der Hoffnung, die von Armut betroffenen Bürgerinnen und Bürger würden für immer gehen und müssten nie mehr unterstützt werden. So ließen sich langfristig spätere Armenlasten verhindern und Kosten sparen. Manche Gemeinde warnte die Auswanderungswilligen sogar davor, zurückzukehren.
Sollte dann wieder erwarten, wenn alle Einrichtungen bis zum Abmarsch getroffen sind, eher zurückbleiben, so zeugen 54 Stimmen dafür Verwendung zu treffen, dass er in die Zwangsarbeitsanstalt aufgenommen werde, weil er wegen seiner Liederlichkeit der Gemeinde oft und immer mehr zur Last fällt.
Die Auswanderung nach Übersee war für die Gemeinden im 19. Jahrhundert eine Möglichkeit, Sozialfälle loszuwerden. Bessere Lebensverhältnisse fanden Schweizer Emigranten damals vor allem in den USA, zum Teil auch in Brasilien.
Man muss sich vorstellen, dieses Land hat sich immer mehr nach Westen ausgedehnt und so gab es immer mehr Landreserven. Und um diese Landreserven zu bewirtschaften, war man angewiesen auf Einwanderer. Und diese Einwanderer kamen eben zum Teil aus der Schweiz.
Die unerschlossenen Landreserven lockte zahlreiche Einwanderer aus Europa an, die in den meisten Gegenden in der neuen Welt aber erst einmal harte Arbeit leisten mussten.
Wobei man sagen muss, das Land war vor allem Urwald und war Sumpfgebiet. Also das musste alles neu gerodet und urbanisiert und entwässert werden.
Es wartete also viel Arbeit auf die Auswanderer aus der Schweiz. Die meisten waren gewerbetreibende Handwerker und Bauern. Dies half ihnen, sich in Übersee eine neue Existenz aufzubauen. In der Schweiz war ihnen das nicht gelungen, auch wenn sie einen Beruf erlernt hatten. Dazu sagt der Historiker Max Baumann,
man muss sehen, es ist einerseits diese Krise jeweils, andererseits aber gab es auch eine große Überbevölkerung. Und für die Gemeinden war dieses Elend eine schlechte Perspektive für die Zukunft. Man sah, diese Leute hatten Kinder, hatten gar keine oder schlechte Möglichkeiten einer neuen Existenz. Und so sah man große Armenlasten auf sich zukommen. Und daher haben die Gemeinden die Auswanderung gefördert, vor allem mit finanziellen Beiträgen, Beiträgen zur Überfahrt, vielleicht ein bisschen Startkapital. Und bei den Ärmsten musste man also neue Kleider und Schuhe und Reisekisten und so weiter anschaffen.
Kaspar Hirt nahm schließlich 40 Personen mit nach Amerika. Sie reisten mit Pferd und Wagen nach Bruck und von dort mit der Eisenbahn nach Frankreich bis an den Atlantik. In Le Havre bestiegen sie schließlich einen Dreimaster und die größten Strapazen hatten sie dabei erst noch vor sich. Denn der Komfort auf Segelschiffen, die den Atlantik überquerten, war minim.
Die Leute werden je zu zwei Schichten übereinander, 4 zu 4, in hölzerne Bettstellen gelegt. Männer und Kinder, Frauen und Jungfrauen und Jünglinge oft durcheinander, wie eben ihr Bett es erfordert. Die Bettstellen gleichen unseren Äpfelbehältern in Kellern. Alles ist gewöhnlich auf dem Verdecke, so dass man kaum zum Stehen Platz findet. Weinende und Lachende, Jammernde und Jubilierende bunt durcheinander, bis sie sich, teils wegen eintretender Seekrankheit oder anderen Geschäften, in die unteren Räume verteilen. Kurz, ein Leben von so verschiedenen Menschen, welches sich kaum schildern lässt.
Die meisten wurden schwer seekrank und nicht alle überlebten die Überfahrt.
Wir gingen den 13. Mai unter Segel und schifften um 1 Uhr nachmittags mit größtem Gesang und Jubel ab. Keine einzige Person war, die nicht mit größter Freude in das Schiff trat. Es waren unser 308 Personen. Als wir 3 Tage auf der See waren, kam die Seekrankheit bei den meisten. Das war Kopfweh und Erbrechen. Den 28. Sonntag starb ein Kind. Als 1,5 Jahre nach Verfluss von 4 Stunden wurde es ins Meer versenkt. Den 29. abends bekamen wir Sturm bis am Morgen. Den 30. erregte sich ein Schrecken im ganzen Schiff, dass bei einer Frau die Blattern ausbrachen. Den 31. starb wieder ein Kind. Es war einem Mann von Uetleten aus dem Fricktal. Noch eins den gleichen Tag. Sie wurden beide den gleichen Tag unter einem großen Leichenbegängnis ins Meer versenkt.
Auch als New York bereits in Sichtnähe geriet, mussten sich die Reisenden noch gedulden.
Den 18. erblickten wir endlich mit größter Freude und Jubel das neue Vaterland, das uns so herzlich und schön entgegenglänzte. Es wurde auf dem See Anker geworfen. Sonntag, den 19., kam der Doktor. Und das ganze Schiff wurde untersucht und zu allem Unglück waren die Blattern wieder ausgebrochen. Und so viele Patienten wir hatten, so viele Tage mussten wir vor Anker liegen. Den 21. kommen wir in New York an. Wir wurden auf einem Dampfschiff in den Hafen geführt.
In der neuen Welt fingen alle ganz neu und ganz unten an. Max Baumann.
Die meisten Leute, die standen ja praktisch vor dem Nichts. Sie kannten die Sprache nicht, sie kannten die Lebensart und Lebensweise nicht. Von daher haben viele zuerst irgendwo eine Anstellung angenommen. Beispielsweise in Philadelphia, das war eine sehr aufstrebende Stadt mit vielen Arbeitsplätzen, beispielsweise im Baugewerbe. Man hat Fabriken gebaut, Kanäle, Eisenbahnlinien, Straßen und da gab es Arbeit in Hülle und Fülle. Und da gab es die Möglichkeit, dann eben auch einige Ersparnisse zu machen. Und dann in einem zweiten Schritt sind diese Leute dann in die Gegenden, die neu besiedelt wurden, weitergezogen. Einige haben zuerst als Landarbeiter auf einer bestehenden Farm gearbeitet, um eben zu schauen, wie man das macht in Amerika. Und dann, wenn sich eine günstige Gelegenheit bot, haben sie Land gekauft.
Max Baumann folgt den Spuren der Auswanderer aus der Region Brugg. Diese ließen sich hauptsächlich in Fremont nieder, im Bundesstaat Ohio. Der Historiker zeichnet nach, was aus den Wirtschaftsflüchtlingen aus Stilli und Villingen wurde. Viele Schweizer Emigranten kauften in Ohio zu günstigen Preisen Land.
Die Indianer waren schon nicht mehr dort. Der amerikanische Staat hat die Indianer schon in den 30er Jahren recht eigentlich vertrieben. Also es wurde eine ethnische Säuberung durchgeführt. Man hat die Indianer zusammengetrieben mit militärischer und mit polizeilicher Gewalt und hat sie aus ihrem bisherigen Heimatland eben vertrieben, hinausgeführt in ein noch nicht besiedeltes Land und hat sie dort ihrem Schicksal überlassen.
Wer von den Auswanderern aus der Region Brugg Geld gespart hatte, wurde Farmer oder machte in der nahegelegenen Kleinstadt Fremont einen Laden, eine Werkstatt oder ein Wirtshaus auf. Die Kundschaft wurde gepflegt, vor allem auch die deutschsprachige, zum Beispiel mit dieser Reklame.
Immer lustig nur herein, alles was will fröhlich sein. Gutes Bier, das löscht den Durst, und dazu famose Wurst, Hasenpfeffer, bester Schinken werden euch entgegenwinken. Auch was Starkes nebenbei schenke ich aus, ohne Heuchelei. Alle lade ich ein, kommt zu mir, es ist nicht Schein.
Die Einwanderer aus der Schweiz und aus Deutschland bemühten sich darum, dass ihre Kinder in der Schule in deutscher Sprache unterrichtet wurden und dass sie eigene Gottesdienste besuchen konnten.
Es waren Leute vor allem aus Baden-Württemberg und Bayern, also aus den südlichen Ländern Deutschlands. Man hat sich verstanden, man hat auch die Mundart verstanden und hat auf diese Weise eben Kontakte gepflegt. Von daher gab es auch Heiraten und es gab einen deutschsprachigen Chor, einen deutschsprachigen Turnverein. Und das war schon recht wichtig, weil die Leute ja nachher noch in die Wirtschaft gingen und zusammen sprachen. Und jeder konnte eben seine Erfahrungen wieder bekannt machen und bekam Ratschläge. Und so haben eigentlich diese deutschsprachigen Vereine eine Integrationshilfe geboten.
Die deutschsprachigen Einwanderer pflegten untereinander einen engen Kontakt. Die wirtschaftlich erfolgreichen Männer bemühten sich gleichzeitig, sich in der Gemeinde politisch zu engagieren. So war etwa Kaspar Hirt schnell dabei, sich in die amerikanische Gesellschaft zu integrieren.
Er hat sich vor allem innerhalb der Gemeinde betätigt. Es gab aber auch in Fremont zum Beispiel einen Metzger, der hat sich in den Stadtrat wählen lassen. Es ist so, dass die Amerikaner keinen Unterschied machten zwischen Deutschen und Schweizern. Und selbst die Schweizer haben sich mit der Zeit als Deutsche bezeichnet und verstanden, eben in Abgrenzung zu den Englischsprachigen.
Ob Deutsche oder Schweizer, beide Gruppen von Einwanderern konnten sich in den USA bald einbürgern lassen und politisch mitbestimmen.
Nach 5 Jahren konnte man sich anmelden und dann dauerte das vielleicht 2 Jahre und dann war man amerikanischer Staatsbürger. Und als solcher hat man sich ja dann auch für die Politik interessieren können. Also gerade die Schweizer, die sich gewohnt waren, dass sie an Gemeindeversammlungen Mitsprache hatten, haben sich dafür interessiert, auch um ihre Interessen zu vertreten. Die Schweizer sind in der Regel der Demokratischen Partei beigetreten. Das entsprach eher ihren Vorstellungen. Es gab damals schon die Republikaner, aber es sind wenige Einwanderer der Republikanischen Partei beigetreten.
Den meisten Auswanderern, die zwischen 1840 und 1860 aus Stille und Villigen nach Ohio kamen, gelang es gut, in den USA Fuß zu fassen. Sie hatten ein neues Leben begonnen, das alte Zuhause rückte in die Ferne. Die Kontakte zu den Angehörigen in der Heimat wurden spärlich.
Lieber Sohn und Bruder, dein Brief vom 27. Jänner dieses Jahres hat uns alle gesund und wohl angetroffen. Er hat uns aber auch hoch erfreut, indem du auch wieder ein Lebenszeichen von dir gibst und uns den Beweis gibst, dass du noch an uns sinnst. Du meldest, was du treibst und schon lange getrieben hast, aber wie du dich befindest, ob du viel oder wenig verdienst, ob du auch schon etwas erworben habest, das hast du nicht gemeldet, obschon wir es gerne vernommen hätten. Du schreibst uns von deiner Frau. Nun möchten wir auch gerne wissen, wann du geheiratet hast, wie deine Frau heißt, woher sie sei und ob du auch schon Kinder habest. Wir können nicht begreifen, dass du die Briefe von uns nicht erhalten habest.
Die Auswanderer aus der Region Brook, die sich in Ohio fest niederließen, kamen auch wirtschaftlich Schritt für Schritt voran.
Von den 40 ist nur ein Teil nach Ohio gezogen. Aber es gab vorher bereits Leute aus der Umgebung von Brook und es folgten später noch, also es sind etwa 140 Leute, deren Lebenslauf ich verfolgen konnte bis zum Schluss. Ich würde sagen, der größere Teil war erfolgreich. Es gab einige sehr erfolgreiche, Kaspar Hirt gehörte dazu, aber viele haben dort ein einfaches Leben geführt. Aber sicher ging es ihnen besser als in der Schweiz.
Trotzdem war für manche die Frage virulent, ob sie einmal in die Schweiz zurückkehren werden. Die Erfahrung in Stille und Villigen hatte sie gelehrt, dass der Erfolg nicht garantiert war.
Ob ich hier in Amerika bleiben werde oder nicht, ist noch ganz unbestimmt. Es herrscht gegenwärtig eine solche Geschäftslosigkeit wie schon lange nicht mehr. Das Geld ist ungemein rar Und trotzdem, dass die Not der Arbeitslosigkeit immer noch größer wird, verringern sich dennoch die Löhne bedeutend. Es ist jedoch Hoffnung vorhanden, dass sich diese Geldkrise bald legen werde, sobald nämlich die bevorstehende Präsidentenwahl zugunsten der Demokraten ausfällt. Obschon ich mich hier soweit gar nicht zu beklagen hatte, denn bis dato hatte ich immer Glück, so möchte ich doch Amerika gar nicht als ein Schlaraffenland schildern, wie so viele tun, die eben nichts anderes zu sagen wissen, als dass man hier des Tages dreimal Fleisch habe, die Schweinsköpfe wegwerfe und die Gartenhäge mit Bratwürsten einflechte.
Von den 130 Auswanderern und Auswanderinnen, deren Lebensgeschichte Max Baumann in seinem Buch folgt, kamen nur die wenigsten zurück.
Man spürt zwar aus Briefen, dass die Hoffnung immer vorhanden war, seine Angehörigen und seine Freunde nochmals zu sehen. Aber effektiv sind nur wenige zurückgekehrt. Ich weiß von zweien, die sind zurückgekehrt, um Erbschaftsangelegenheiten zu regeln, um eine Teilung des elterlichen Vermögens zu veranlassen, damit sie ihrerseits wieder mehr Kapital in Amerika hatten. Und dann gab es auch eigentliche Vergnügungsreisen. 1878 sind zum Beispiel einige an die Weltausstellung nach Paris gereist und natürlich von dort aus in die Schweiz, in ihr Heimatdorf, zu ihren Neffen und Nichten und Brüdern und Schwestern. Aber sie haben dann auch Ausflüge gemacht an den Vierwaldstättersee und haben die schweizerische Landschaft nochmals genossen. Kaspar Hirt wollte ein zweites Mal in die Schweiz zurückkehren, doch hat er eine Lungenentzündung erlitten und ist daran gestorben.
So war es für viele ein Abschied für immer.
Lebe wohl in der neuen Heimat. Hienieden sehen wir uns allweg nicht mehr. Aber dort oben werden wir einander wieder antreffen, wo wir ewig beieinander sein können.
Das war Kontext mit Sabine Bitter. Das Buch des Historikers Max Baumann trägt den Titel »Ich lebe einfach, aber froh. Erfolge und Misserfolge von Schweizer Ausgewanderten in Amerika«. Das Buch ist vor kurzem im Verlag Hier und Jetzt in Baden erschienen. Die Sendung finden Sie auch als Podcast unter www.srf.ch.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.